Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr lieben Geschwister, es ist schön, euch auch wieder von hier oben sozusagen als Prediger sehen und begrüßen zu dürfen nach dieser doch recht langen Sommerpause, Phase, wie auch immer, die ja noch gar nicht ganz zu Ende ist. Ich habe mal geguckt, vor 9 Wochen habe ich hier die letzte Predigt gehalten. Dank oder wegen der Sommerpause oder Babypause oder wie man es auch nennt. Vielen Dank auch jetzt auch nochmal hier an euch, dass ihr so Liebes bedacht habt und Glückwünsche gesagt habt und so weiter und so fort. Wir haben uns sehr gefreut und wir gewöhnen uns so langsam aneinander. Das ist, ja, es ist sehr schön, es ist sehr herausfordernd und ja, manchmal, wenn es etwas nervt, dann sage ich zu dem Kleinen oder zu meiner Frau, die kleine Blechbüchse macht sich wieder bemerkbar, wenn dann so langsam es losgeht und wir denken, Mensch, es war doch gerade erst mal 1,5 Stunden, normalerweise braucht er doch ein bisschen länger und gleichzeitig ja, lernt man immer mehr die kleinen Eigenarten, den kleinen Charakter lieben und sich einfach dran freuen und ja, gestern ging sogar der erste heiße Familientag am Berzis, hat sogar funktioniert mit einer Person mehr. Ja, vielen Dank und sowohl diese Sache, wenn man jetzt, sage ich mal, ein Familienmitglied mehr ist und man sich mehr überlegen muss, wie teile ich meine Zeit ein, wie teile ich mein Schlafen ein, mein Essen ein, meine Freizeit, mein Arbeiten. Man muss bei der Sache bleiben und sich nicht so sehr verhaddeln. Wie schnell geht das beim Handy und bei anderen Sachen, dass man auf einmal denkt, habe ich viel mehr Zeit verbraten, als ich eigentlich wollte. Bleib bei der Sache, das war auch so bei der Evangelisation, was ihr so ein bisschen schon auch angedeutet habt. Da geht es um die elementaren Sachen des Glaubens, unterhaltsam und anschaulich so vermittelt. Das hat der Fabi echt gut gemacht. Und ja, das heutige Thema ist auch Bleib bei der Sache. Galater 1, die Verse 1 bis 12, sowohl wegen der Evangelisation als auch ein Stück weit, weil jetzt bei dem Bibelkreis Bible Refresh der Galater dran ist, dachte ich mir so, ja, warum denn nicht das mal als kleine Predigtreihe machen? Und ja, man muss eben bei der Sache bleiben. Wir werden gleich sehen, warum. Und da dachte ich so, jetzt auch gerade nach dieser Evangelisationswoche, es könnte kaum etwas besser passen als der Galater. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mitnehmen in eine neue Predigtreihe. Die wird dann zu 2/3 Ende des Jahres abgeschlossen sein. Und den Rest machen wir dann bis Mitte Frühjahr 25 durch. Und zwischendurch predigt ja auch mal jemand anders. Es wird also nicht nur Galater geben. So, genug der Vorrede. Brief. Der Galaterbrief ist ein Brief. Und jetzt schauen wir uns mal an, wir wissen alle, wie so ein Brief aussieht. Ach nee, ich muss hier ja klicken, genau. Mal gucken, ob es funktioniert. Hervorragend, danke. Wie beginnt man einen Brief? Weiß nicht, wann ihr das letzte Mal einen Brief geschrieben habt oder schreibt ihr nur noch E-Mails. Wie beginnt man einen Brief oder auch eine Mail? Eine Anrede, danke. Anrede, Adressat sozusagen, genau. Was noch?
Datum.
Datum, okay. Grüße,
Betreff,
genau, das sind eigentlich so die Sachen. Das passt auch fast dazu, wie man in der Antike einen Brief begonnen hat. Nur das Datum stand da oft nicht dabei. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber das scheint uns heute wichtiger zu sein, vielleicht weil die Zeit irgendwie noch mehr rast oder gefühlt mehr rast, obwohl der Tag nach wie vor 24 Stunden hat. Also Angabe des Absenders, des Empfängers und ein Gruß. Wenn man so in der Bibel blättert und vergleicht, stellt man fest, der gute Apostel Paulus hat sich dran gehalten. Eigentlich. Der Galaterbrief, der fällt so ein bisschen raus. Gut, der ist ja auch der erste Brief von Paulus. Kann man denken, Paulus hatte noch nicht so Erfahrung im Briefeschreiben, der muss noch üben. Aber er scheint zu wissen, was er macht. Der zieht nämlich auch ganz schön vom Leder. Es ist der einzige Brief, wo Paulus nicht einmal lobt oder dankt für die Gemeinde. Ich danke euch, was ihr für mich gemacht habt. Wir danken Gott für euch, weil ihr so eine tolle Gemeinde seid. Nee, er geht gleich mit Kritik los. Wir werden gleich auch sehen, was er sagt. Die Galater konnten es scheinbar auch vertragen. Die waren so, galten so ein bisschen als wild, ein bisschen kriegerisch. Wahrscheinlich, weil sie auch von den Galliern so ein bisschen abstammten. Ich habe es mir jetzt verkniffen, hier so ein Asterix-Obelix-Bild reinzuhängen, aber ihr habt das so im Kopf, ne? Manche Gallier, die haben es den Römern ganz schön schwer gemacht. Und ja, die Galater haben es vielleicht auch dem Paulus schwer gemacht. Der war ja auch Römer. Zumindest hatte er die römische Staatsbürgerschaft. Der Galaterbrief ergänzt übrigens auch recht gut. Jetzt will er wieder nicht. Ah, doch. Der Galaterbrief ergänzt die Apostelgeschichte. Also wenn man die so liest und man vergleicht dann gerade so Kapitel 1 und 2 mit den Galatern, stellt man fest, das sind Infos, die kennt man gar nicht aus der Apostelgeschichte, aber irgendwie gehören sie in genau diese Zeit rein. Also ist von daher passender, manche Kapitel parallel zu lesen. Und ja, wer sich das merken will, so 50 nach Christus ist der ungefähr entstanden. Also Paulus war schon ein paar Jahre Christ. Der Römerbrief, den wir zuletzt durchgenommen hatten, der war 55 oder 56 entstanden, so als Vergleich. Also gar nicht so weit auseinander. Aber so die theologische Auseinandersetzung war so Juden, Judenchristen und Christen, wie gehen die so miteinander um? Ja, und das war nicht ganz so leicht, auch für Paulus. Und ja, wir lesen jetzt einfach mal so die ersten Verse. Ich, Paulus, bin Apostel. Aber nicht, weil ich von Menschen eingesetzt worden bin, sondern allein durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Ich grüße mit den Brüdern in meiner Umgebung, wen? Die Gemeinden in Galatien. Ich wünsche allen Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also wenn wir es jetzt nochmal zusammenfassend mit der Einleitung: Absender, ich Paulus, und Apostel eingesetzt durch Jesus Christus und Gott den Vater. Dann der Gruß. An wen? Adressat? Galater. Und dann eben noch so ein typischer Eingangsgruß, den der Paulus ganz gerne dran setzt. Paulinischer Gruß, wie man so schön sagt: Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wie ich es auch eingangs gerne tue. Ja, so geht das quasi los. Und ihr merkt, da sind manche Sachen noch nicht farbig markiert. Ich bin Apostel eingesetzt, allein durch Jesus Christus und Gott den Vater von den Toten auferweckt. Könnte man sagen, was ist daran so besonders? Kenne ich, habe ich alles schon mal irgendwie gehört? Was willst du jetzt, Veit? Das gehört eigentlich nicht zum Gruß oder zum Absender. Das ist ja schon Theologie. Gottes Sohn, Jesus, auferweckt von den Toten, das sind ja alles Sachen, die kann man glauben oder auch nicht. Was soll das jetzt hier im Gruß? Das kann er doch später bringen. Das ist dem so wichtig. Das ist dem so wichtig, dass der das noch vor dem Gruß an den Rest der Gemeinde bringt. Das ist ganz elementar, damit kann der Paulus gar nicht warten. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht noch von Kindertagen oder von euren Enkeln, dann kommt man so von der Schule, hat manches erlebt und dann will man zu Hause klingeln und stellt fest, der Eismann steht vor der Tür. Und dann denkt man sich, oh Mensch, der war schon lange nicht mehr da, ich möchte jetzt gerne Eiskugel haben, ich habe kein Geld. Ich klingel bei Mama, Mama macht auf, Mama, hast mal schnell 1 Euro oder 2 Euro heutzutage schon, früher waren es ja noch nicht mal 50 Pfennig, glaube ich, ne? Hast du mal 2 Euro, ich möchte mir mal ein Eis holen. Die Mutter steht da. Hallo erstmal. Erstmal guten Tag sagen. Kennt ihr das? Mit der Tür ins Haus fallen. Und so macht der Paulus das auch. Der fällt mit der Tür so richtig ins Haus. Das heißt, ohne Einleitung sofort zur Sache kommen. Gegebenenfalls jemanden auch ein bisschen überrumpeln. Paulus ist das so wichtig, dass er den Galatern erst nochmal klarstellt, Jesus ist Gott. Und dieser Gott hat ihn, Paulus, als Apostel eingesetzt. Als einen der Säulen der Christenheit. Die Zeugen sind von dem, was ja, mit dem Menschen Jesus, der hier auf der Welt gelebt hat, passiert ist. Und der das erlebt hat. Jesus ist Gott. Und zweitens, Jesus ist gestorben und auferstanden. Das ist ganz zentral, auch in Glaubensgesprächen, was wir jetzt auch gemerkt haben. Es ist ja manchmal auch erstaunlich, über was sich Christen, über was wir uns so untereinander streiten können. Aber das sind so die Sachen, die sind ganz elementar. Und auch wenn es irgendwie darüber zu sprechen kommt, ja, wer ist denn Jesus? Und ja, man kann das ja nicht wissen. Und wenn jemand dich vielleicht auch mal irgendwann fragt, ja, also, na gut, also ich kenne mich da ja nicht so aus, erzähl mir mal ein bisschen mehr von Jesus. Das sind die elementaren Sachen. Jesus ist Gott. Und er ist gestorben und er ist auferstanden. Das sind die Basics, die Grundlagen. Jetzt wird der ein oder andere einwenden, okay, schön. Das sind die Grundlagen. Und auch, dass Paulus von Gott autorisiert ist, das ist auch zumindest für Paulus jetzt hier ganz wichtig, dass die Leute ihm das auch abnehmen. Man kann jetzt einwenden, warum ist das so wichtig? Warum sind genau das hier die Grundlagen? Kann man auch einen Grund erwarten, ne? Und Paulus liefert ihn, sagt, Jesus hat sich selbst für unsere Sünden dahingegeben, damit er uns nach dem Willen Gottes aus dieser gegenwärtigen und bösen Weltzeit errette. Uiuiui, nimmt da ja wieder scharfe Worte in den Mund. Und ich glaube, das ist so ein bisschen schwierig, dieser Grund, der auch noch zu diesen Basics dazugehört oder quasi ja, die Begründung für diese Grundlage ist, das zu kommunizieren. Denn Sünde, was ist schon Sünde? Kleine Sünde. Heidelbeer-Vanilletee. So ein bisschen das... Ich weiß nicht, kennt ihr Oliver Kalkofe? Der macht sich über alles und jeden lustig. Und dann haben sich auch mal Leute über ihn lustig gemacht. Und ja, da ging es dann irgendwie um was, was sehr gut schmeckt. Und dann sagten die Leute, boah, das schmeckt aber verboten gut. Verboten gut. Ja, wenn etwas verboten gut ist, sagt man gerne, okay, das könnte auch schon eine kleine Sünde sein. Oder wenn man Strafzettel kriegt, weil man falsch geparkt hat. Oder weil man zu schnell gefahren ist. Oder vielleicht ein Stück Kuchen zu viel gegessen hat, dann sagt man ja manchmal so umgangssprachlich, oh, jetzt haben wir wieder gesündigt. Kennt ihr das? Vielleicht fällt euch noch ein Beispiel ein. Ist das Sünde? Es ist gut, dass Paulus hier das bringt. Er sagt, Jesus ist dahingegeben für unsere Sünden. Also für sowas muss man doch keinen Menschen dahingeben oder gar sterben lassen. Ey, das bezahle ich, ist jetzt ein bisschen teuer geworden, ist ärgerlich, aber man bezahlt es und dann bin ich raus. Meine Güte. So ein Tee, gut, wenn ich heute ein Stück Kuchen mehr esse, dann esse ich halt morgen eins weniger oder so, ja. Wo ist das Problem? Sünde, naja. Also gemeint ist damit, glaube ich, ein Fehltritt gegen mich selbst. Gegen meinen Anspruch. Fehltritt gegen mich selbst. Vielleicht auch mein Selbstwertgefühl. Oder im Falle des Knöllchens gegen die Gesellschaft. Ich kann andere damit gefährden, wenn ich zu schnell fahre oder wenn ich falsch parke. Oder die Leute einfach nerven. Aber ich kann mich rauskaufen. Ich kann mich freikaufen. Und wisst ihr, was das ist? Es ist Ablass. Es ist nichts anderes als Ablass. Ich habe eine Verfehlung begangen. Ich bekomme eine Strafe auferlegt und muss die quasi bezahlen, abbezahlen. Mich freikaufen, dann ist wieder alles in Ordnung. Das ist Ablass. Aber das geht bei Gott nicht. Da können wir uns nicht freikaufen. Auch wenn die katholische Kirche im Mittelalter damit richtig Geld gemacht hat. Und bis heute stellt sie immer noch Ablässe aus. Wusstet ihr das? Bis heute gibt es bei der katholischen Kirche Ablässe wie eh und je mit dem entscheidenden Unterschied, oder was heißt entscheidend? Ein doch gewisser Unterschied. Der Handel mit Ablässen ist verboten. Also man darf dafür kein Geld mehr machen. Schon seit etwa 500 Jahren. Aber Paulus macht deutlich, ich kann für meine Schuld vor Gott nichts geben. Kein Geld, keine Leistung, nichts. Dafür musste Gott selber kommen und bezahlen. Er hat seinen Sohn dahingegeben, denn es braucht Rettung. Wir brauchen genau deshalb Jesus Ausrichtung auf ihn. Weg von mir hin zu ihm. Nicht mehr primär mein Wille, sondern sein Wille. Sich dafür zu entscheiden, das ist Christ werden. Aber auch als Christ können wir das immer nur weiter üben. Gesundheit. Wir können das immer nur weiter üben, weil das so unserer natürlichen Genese nicht so ganz entspricht. Das ärgert unseren Stolz. Wir sind doch wer, wir können das doch gut machen. Und wir haben uns doch auch Mühe gegeben. Und Jesus will uns damit nicht ans Auswischen. Oben noch draufdrücken, ah, du bist so schlecht, deswegen musste ich kommen. Sondern er sagt, Mensch, ich sehe das, ich sehe die Bemühungen, aber weißt du, es reicht trotzdem nicht. Aber ich lasse dich nicht hängen, deshalb komme ich, ich will dir helfen. Und das ist dann auch so im Alltag ganz praktisch. Wenn wir merken, da ist was passiert, was die Beziehung zu Gott trübt, einfach Jesus um Vergebung bitten und ihm, ganz wichtig, danken für seine Rettung. Das ist so schön, da ist es wieder in Ordnung. Wenn dir was passiert ist, was die Beziehung zu Mitmenschen trübt, bitte Jesus um Vergebung, danke ihm für seine Rettung. Schau hin auf Jesus. So ist Spurgeon zum Glauben gekommen. Dass ein Pfarrer bis zum Gehtnichtmehr gepredigt hat, schau hin auf Jesus. Und seltsamerweise hat er genau die ganze Zeit ihn angeguckt. Und Spurgeon dachte, warum predigt er jetzt nur für mich? Dabei hat er für alle gepredigt. Aber er hat irgendwie besonders auf den geschaut. Und das hat da bei dem großen Prediger Spurgeon knallhart eingeschlagen. Vielleicht auch bei dir und bei mir. Wenn nicht heute, vielleicht an einem anderen Tag. Es ändert aber nichts daran, dass es ganz entscheidend ist, auf Jesus zu schauen. Und auch wenn du dich selber vielleicht fertig machst, weil du denkst, ich bin nicht so gut, oder andere hauen auf dir rum, auf einen bestimmten Punkt und gucken dich dumm an. Schau hin auf Jesus. Guck, wie er es sieht. Sei ehrlich vor ihm und sieh aber gerade auch, was er für dich getan hat, am Kreuz. Und dann, wenn du mit Jesus im Reinen bist, dann darfst du da auch irgendwann immer gelassener werden, wenn du bewusst diese Wahrheiten sagst und durchdenkst. Dann fällt dir vielleicht auch irgendwann ein passender Konter ein, wenn andere dich komisch angucken. Was weiß ich, da gab es den Pfarrer Wilhelm Busch und da hat ihn mal einer ausgelacht und gesagt, ach guck mal, da ist wieder so ein Mann mit der Bibel. Und er so, jawohl, ein Mann, kein Hampelmann. Ist jetzt nur so ein Beispiel, ja. Gibt bestimmt auch bessere, aktuellere, aber das ist mir so irgendwie spontan eingefallen, wo ich dachte, nicht gleich einknicken, nicht gleich entmutigen lassen. Und in Paulus ist das wichtig, kein Ablass, sondern auf Jesus schauen. Den brauchen wir, ihn allein. Und deswegen sagt er dann noch anschließend, ihm sei Ehre durch alle Weltzeiten hindurch. Amen. Ja, das sind so die ersten Verse, seine Einleitung. Mega einfach, auf Jesus schauen. Glauben, dass es reicht, was er am Kreuz getan hat für dich und für mich. Mega einfach und doch so schwer, weil viele andere sagen, ey, das ist zu einfach. Es reicht doch nicht, das ist zu wenig, das ist zu radikal, das ist zu einseitig, das ist zu naiv. Okay. Das kannst du auch glauben. Die Galater haben das gemacht. Die haben den anderen Stimmen geglaubt. Die klangen auch sehr fromm, wie wir noch feststellen werden. Und deshalb schreibt Paulus den Brief, nicht weil er die Galater ärgern will oder bloßstellen will, sondern weil er sich denkt, Mensch, ihr habt ein Auto erworben. Mit dem Auto wollt ihr jetzt ein Rennen fahren und ihr stellt kurz vor dem Start fest, ach, die Reifen, die könnte ich jetzt mal abmontieren. Vielleicht brauche ich die später noch. Ich packe die mal in den Kofferraum, mal gucken, wie weit ich komme. Das funktioniert nicht. Die brauche ich, das ist ganz wichtig. Und deswegen fällt er hier so ein bisschen mit der Tür ins Haus. Und er wundert sich. Er wundert sich und bringt das entsprechend zum Ausdruck. Die Kritik, von der ich sprach, die er bringt, ich muss mich doch sehr wundern, dass ihr so rasch von dem abfallt, der euch durch die Gnade Jesu Christi berufen hat. und euch für ein anderes Evangelium gewinnen ließet. Also, ihr seid von Gott abgefallen, habt euch für ein anderes Evangelium irgendwie geöffnet. Das ist aber kein Evangelium. Das sagen nur Leute, die euch verwirren und die frohe Botschaft von Christus verdrehen wollen. So, also das ist so der Kern. Anderes Evangelium, was keins ist. Ganz salopp, verzeiht das Wort, Verarschung. Oder auch eine Attrappe. Ne, das ist eine Attrappe. Kennt ihr das? Wenn ihr von Görlitz Richtung Zittau fahrt, über Polen, nach Radomierzce, fährst du bei dem Kraftwerk vorbei und dann am Ortsausgang steht doch da manchmal so eine Puppe, wie so ein Polizist verkleidet. Manchmal steht er da, manchmal nicht. Ey, die ersten Male, ich habe richtig Schiss gekriegt. Ich bin extra langsam gefahren. Ich dachte, okay, wie schnell darf mein Polen noch mal fahren? Nur 40. Mist, du hast noch 50 drauf. Bremst mal runter. Ach so, ist nur eine Attrappe. Ja, bei dem Auto ist das vielleicht auffälliger. Aber wenn du noch schnell fährst, denkst an dein letztes Knöllchen. Du bremst lieber einmal zu viel. Du ärgerst dich vielleicht, wenn es dann doch nicht stimmt. Mensch, der schöne Schwung. Umsonst. Man wurde zwar nicht geblitzt, aber hinters Licht geführt. So kann es gehen. Ist ja nicht so schlimm, wenn nicht gerade noch ein Wasserkasten durchs Auto segelt bei der Vollbremsung. Bei den Galatern war es aber schlimmer. Das Evangelium wurde verdreht. Evangelium, was bedeutet das eigentlich? Frage, ihr dürft gerne mal sagen, was bedeutet Evangelium? Frohe Botschaft. Danke. Was verbirgt sich dahinter? Was bedeutet das Evangelium? Also was bedeutet die frohe Botschaft? Genau. Er ist in die Welt gekommen, um uns zu retten. Konkret bei der Rettung gestorben und auferstanden. Genau, das ist die frohe Botschaft. Klingt aber auch so ein bisschen wie so ein Medikament, ne? So, Valium ist auch so ein Ium an den Evangelium, Valium oder Imodium. Ja, ist auch cool. Also wenn man das nimmt und auf einmal, muss man nicht mehr aufs Klo, ist ganz nett. Und Valium, wenn man dann auf einmal sagen kann, Leute, ist mir völlig egal, was ihr macht, ist mir alles sowas von egal, hat schon was, wenn das dann mal endlich wirkt. Aber wisst ihr, das Evangelium, die frohe Botschaft, ja, das ist auch eine frohe Botschaft, aber das Evangelium ist mehr als nur Krankheitsmanagement. Das Evangelium ist mehr als nur Krankheitsmanagement. Und der Begriff, ist eigentlich gar nicht christlich, Evangelium. Wusstet ihr das? Ist eigentlich kein christliches Wort. Hat ursprünglich damit nichts zu tun. Es kommt aus dem Römischen Reich. Wisst ihr, wie das war? Die Römer haben ja gekämpft gegen alle möglichen und unmöglichen Leute. Und immer wenn sie einen Sieg errungen haben, dann ging der Herold des Heeres voraus mit seinem Pferd oder zu Fuß, je nachdem, wie weit er laufen musste und wie gut er noch zu Fuß war, und hat dann gerufen, Evangelium, Evangelium, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, wir haben die Schlacht gewonnen. Ach, das war eine frohe Botschaft, da haben die sich gefreut, die Leute. Und der Paulus, der war an den Leuten dran und der hat natürlich auch die Beispiele seiner Zeit aufgegriffen. Und hat dann gesagt, Leute, unsere Botschaft ist noch viel froher, das, was Jesus gemacht hat. Das geht noch viel mehr an den Kern. Und das möchte ich uns mal so mitgeben. Wenn ihr morgens aufwacht, dann geht das Gedankenkarussell los, ich weiß. Und die ganzen Sorgen und alles, was man machen muss. Und wo man denkt, okay, das Wochenende ist vorbei, schade. So. Und dann setzt du dich erstmal hin und sagst, wir haben gewonnen. Jesus hat gewonnen. Wenn ich zu Jesus gehöre, dann kann ich ja genauso mich unter diesen Sieg stellen. Jesus hat gewonnen, also haben wir gewonnen. Hammer. Egal, wie viel Milchpötte mir dann überkochen oder wie viele Sachen runterfallen oder was mir auch daneben geht, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Wow, das ist ein bisschen verrückt. Aber das hilft. Und es macht mir bewusst, ich bin gehalten in allem, was ich nicht halten kann. Und in allem, was auch andere mit ihren ganzen Versprechungen nicht halten können. Bums, sind wir wieder beim Thema Politik. geht vielleicht schon wieder der Halsader los, wenn wir da jetzt dran denken, in welche Richtung auch immer. Es ist vollbracht. Jesus hat es vollbracht. Oh, Halleluja. Frohe Botschaft. Halleluja. Evangelium. Cool. Freiheit. Hoffnung. Christsein gibt's for free. Umsonst. Alles geschenkt. Gott wollte den Galatern was Gutes tun. Und dir und mir auch. Aber die Freude kommt nicht ganz so auf, wenn die frohe Botschaft nicht als frohe Botschaft verkündet wird. Wenn man nicht nur sagt, wir haben gewonnen, sondern wir haben gewonnen eigentlich. Wir haben fast gewonnen, da fehlt noch so eine Mini-Kohorte. Wir haben vielleicht gewonnen, allerdings gibt es noch eine kleine Einschränkung. Ah, dann freut man sich nicht so ganz. Und es scheint, dass die Galatern solchen aufgesessen sind, die sie ihrer Freiheit beraubt haben, die Paulus durch Jesus verkündet hat. So ähnlich wie wenn ein Brief nicht ankommt oder wenn die Großeltern 50 Euro schicken, das machen ganz gut gemeint manche Großeltern heutzutage noch, die schicken dann Geld mit der Post, das ist total lieb, aber das kommt manchmal weg, habe ich auch schon mehrfach erlebt. Und das ist Betrug, das ist Veruntreuung. Aber nicht nur Veruntreuung von Geld im Falle von Paulus, sondern um Veruntreuung lebenswichtiger Informationen. Und deswegen schlägt der Paulus auch einen richtig harten Ton an. In den Bann getan sei jeder, der euch als Evangelium etwas anderes bringt, als was wir euch predigen. Und wenn wir selbst es wären oder ein Engel vom Himmel. In den Bann getan. Ihr dürft mal raten, was das übersetzt heißt. Etwas, was man in der Gemeinde nicht sagt und was also mir als Kind nie eingefallen wäre zu sagen. Also Scheiße war schon immer so ziemlich das schlimmste Wort. Heutzutage benutze ich das leider regelmäßig, so aus dem Affekt heraus. Aber was überhaupt nicht geht, verhornt nochmal oder gar verflucht. Und das bringt Paulus hier. Gleich in doppelter Ausführung. Ich muss es nochmal sagen, verflucht. Alter, was geht mit dem ab? Der spinnt ja wohl, oder? Der ist völlig durch den Wind jetzt. Der meint wohl, er wäre das Allerbeste mit das Allerwichtigste. Und jemand, der irgendwie was anderes denkt, den verflucht er gleich? Gut, dass da noch Vers 10 kommt. Da stellt Paulus klar, Leute, mir geht es doch nicht um mich. Glaubt ihr wirklich, es geht mir um mich, um das, dass ich mich hier produzieren will? Und deswegen benutze ich so scharfe Worte? Nein, ich bin zornig über das Falsche, was da kommt und was euch kaputt macht. Ich will doch nur die Bestätigung Gottes, nicht die von Menschen. Ich bin ein Knecht Gottes. Gott hat mir das gesagt. Es ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, das habe ich nicht gelernt, das ist nicht menschliche Art, ich habe das nicht übernommen von irgendjemand anders, ich bin da niemandem auf den Leim gegangen, Gott hat es mir offenbart. Jesus Christus. Das kann man genauso sagen, kann ja jeder sagen, religiöse Schwätzer gab es doch damals schon, gibt es heute auch. Muss man mal aufpassen, ist richtig, muss man mal aufpassen. Auch wenn heute einer kommt hier zu uns in die Gemeinde und sagt, ich bin Christ und Gott hat mir gezeigt, ihr sollt das und das tun, da wäre ich mal sehr vorsichtig. Auch wenn dir das jemand sagt, sei da vorsichtig. Und deshalb ist der Paulus kein Basta-Apostel. Ihr habt das zu glauben, Basta, fertig, geht nach Hause und wehe, ihr tut das nicht, dann seid ihr keine guten Christen. Nee, der ist ein Argumentationsapostel. Der argumentiert, der sieht die Zweifel und der sieht die Unsicherheit bei den Galatern und sagt, okay, ich erkläre es euch. Ich erzähle euch ein bisschen was aus meinem Leben. Und dann könnt ihr das selber prüfen. Diese Details aus seinem Leben und denkt, ja nicht, wir kennen das schon alles. Gerade im Galaterbrief gibt es ein paar Einzelheiten, die kannten wir vorher wahrscheinlich noch gar nicht. Das werden wir nächste Woche sehen. Er möchte argumentieren, er möchte seine Zuhörerschaft, seine Adressaten mit hineinnehmen und ihnen den Ernst der Lage deutlich machen. Leute, fahrt doch nicht ohne Reifen los, es geht doch gar nicht. Seht ihr das denn nicht? und jemand, der euch so quasi ins Rennen schickt und die anderen bei euch reinfahren und ihr dann im Krankenhaus liegt oder noch schlimmer, im geistlichen Krankenhaus oder sogar ein Geist oder ja, für Zeit und Ewigkeit verloren seid. Glaubt da bitte nicht dran. Was Jesus getan hat, das reicht. Er ist das A und das O. Und vielleicht nehmen wir uns das mit. Würde ich mir wünschen, ich versuche das selber auch, weil ich das so genial finde, dieses Evangelium. Wir haben gewonnen. Frohe Botschaft. Es ist vollbracht. Auch über meinem Tagewerk. Auch wenn mir das vielleicht auf die Nerven geht, was mein kleines Kind da verzapft. Erstmal Luft holen. Schau hin auf Jesus. Erstmal, wenn es mir auf die Nerven geht, wie mein Nachbar, was wieder für komische Sachen gesagt hat, mein Arbeitgeber, euch werden da Sachen einfallen. Es ist vollbracht. Und es kommt viel am Tag. Deswegen am besten gleich als erstes das mal denken. Das prägt einen schon ein bisschen. Auch Songs, die man gleich nach dem Aufstehen hört, das begleitet dich den ganzen Tag. Ist bei mir zumindest so. Und dann gleich einfach mal ein Danke, Jesus, sagen. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, alles Große ist einfach. Im Leben zeugnishaft für das, was du für uns ja, sozusagen erkauft hast, was du uns geschenkt hast und schenken möchtest. Und Geschenke annehmen, das ist echt eigentlich gar nicht so schwer. Und doch meinen wir, das manchmal nicht annehmen zu können. Weil das Geschenk zu wertvoll ist oder wir zu stolz sind oder wir das gar nicht fassen können, weil es zu großartig ist. Ach Herr, gib uns den Mut, die Kraft auf dich zu sehen, auch wenn wir vielleicht nur andere Sachen sehen, wenn wir dich überhaupt nicht sehen können. Komm du in unseren Alltag, in unser Leben. Danke für deine frohe Botschaft. Amen.